verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Die schönsten Märchen aus Tausend und einer Nacht. Teil 2. Von dem Ochsen und dem Esel. Im Stall eines reichen Kaufmanns, der Haus und Hof besaß, standen ein Ochse und ein Esel nebeneinander vor ihren Futterkrippen angebunden. Draußen ging der Kaufmann vorüber, dem Allah die Gabe verliehen hatte, die Sprache der Tiere zu verstehen. Es war ihm aber bei Strafe des Todes verboten, diese Gabe irgendeinem Menschen zu verraten. Als er eben vor der Stalltüre stand, hörte er, wie der Ochse zu dem Esel sprach: »Wie wohl es dir geht, Bruder Esel, dein Stall wird immer gefegt und gepflegt, du genießt die Ruhe und die Muße, du bekommst zarte Gerste zu fressen und trinkst klares Brunnenwasser. Nur wenn der Herr dein Bedarf, wirst du zum Reiten geholt. Aber kaum bist du zurück, dann kannst du dich im Stall wieder ausruhen. Ich dagegen werde bei Tagesanbruch aus dem Stall getrieben. Ein schweres Ding, das sie Joch nennen, wird auf meinen Schultern gelegt, und da muss ich den Pflug ziehen und die Furchen schneiden, bis meine Knochen stöhnen und das Fell unter dem Joch zerrieben ist. Geschunden kehre ich am Abend heim und als Futter grobe Bohnen und Häcksel zu fressen und wenige Stunden zu liegen. Wie wohl es dir geht. O, du Narr, rief da der Esel aus. Der hat nicht gelogen, der dich Rindvieh beschimpfte, wenn dein Verstand ist kleiner als ein Gerstenkorn. Du lässt dich beim Morgengrauen anspannen und erleidest Arbeit und Schindereien bis zum Abend. Kehrst du dann heim, so brüllst du und schlägst aus und stößt das alles, welt dich für zufrieden hält. Wenn sie dir dein Futter vorwerfen, harte Bohnen, Häcksel, dann frisst du in großer Gier und füllst dir den Wanst, als ob es dir schmeckt. Ich will dir aber einen guten Rat geben. Wenn die Knechte morgen früh kommen und dich anschirren wollen, so lege dich hin und bleibe liegen, auch wenn sie dich peitschen. Und wenn sie dir dein Futter vorwerfen, so friss nicht, sondern halte dich fern von dem Futtertrog. Iss nur ein wenig Streu und stelle dich krank. So verhalte dich ein oder zwei Tage und du wirst Ruhe haben. Der Ochse verstand, dass der Esel es gut mit ihm meinte, und er befolgte dessen Rat in allen Dingen. Als ihm das Joch aufgebürdet werden sollte, legte er sich hin und bewegte sich nicht von der Stelle, so sehr die Knechte ihn auch prügelten und peitschten. Schließlich führten sie den Ochsen zurück in den Stall und warfen ihm harte Bohnen und Stroh vor. Aber er aß nicht, sondern wandte sich vor dem Trog ab und legte sich hin, streckte alle Viere von sich und stellte sich krank. Das wurde dem Kaufmann gemeldet, der doch das Gespräch zwischen Ochs und Esel gehört hatte. Deshalb befahl er: Legt dem Esel das Joch auf und lasst ihn die Arbeit des Ochsen tun. So wurde am anderen Morgen der Esel vor dem Pflug gespannt und er musste die Arbeit des Ochsen verrichten, auch wenn ihm alle Knochen wehtaten und die Haut geschunden wurde. Ging er nicht weiter, so peitschten ihn die Knechte, bis er am Abend ermattet in den Stall zurückkehrte. Dort erwartete ihn der Ochse. Wahrlich, Freund, dein Rat war gut. Ich habe mich den Tag lang ausgeruht. Und mein Futter in Frieden gefressen. Segen über dich. Der Esel sagte nichts. Er bereute sehr, hilfreich gewesen zu sein. Ihm blieb nun nichts als der Versuch, listenreich den Ochsen wieder an seinen alten Platz vor dem Pflug zu bringen. Aber wie das anstellen? Der Kaufmann aber hatte sich zur Abendstunde mit seiner Familie auf das Dach des Hauses begeben und hörte, wie der Esel seinen Nachbarn fragte: Und was gedenkst du weiter zu tun? Ich werde deinen Rat befolgen und von nun an nicht mehr arbeiten, sondern meine Tage in Ruhe hier verbringen, pochte der Ochse. Da muss ich dich warnen, denn dir droht große Gefahr. Ich hörte, wie unser Herr zu den Knechten sagten, sie sollen dich, wenn du dich morgen wieder dem Störrich benimmst, gleich zum Schlachter führen, dein Fleisch den Armen zur Nahrung reichen und deine Haut als Leder aufspannen, drohte der schlaue Esel. Erschrocken sprang der Ochse auf. Oh nein, dann werde ich doch lieber wieder aufstehen, brüllen, mein Futter fressen und stoßen, dass sich mir alles willig und gesund befinden. Am anderen Morgen begab sich der Kaufmann mit seiner Frau zu den Ställen und beobachtete, wie der Ochse herausgeführt und angeschirrt wurde. Der Ochse schnaubte und stieß und brüllte so laut, als er seinen Herrn vorbeigetrieben wurde, dass der Kaufmann zu lachen anfing. Er lachte und lachte, bis er schließlich vor Lachen auf den Rücken fiel. »Warum lachst du?«, fragte seine Frau. »Das darf ich dir nicht sagen, denn so ist es mir verboten worden.« Aber die Frau glaubt ihm nicht. »Du lachst über mich, gewiss hast du dich über mich lustig gemacht.« »Nein, nein, sondern über diese dummen Tiere.« aber ich darf es dir nicht verraten, sonst bin ich des Todes. Frage mich deshalb nicht weiter, versicherte ihr der Kaufmann. Die Frau drang immer heftiger in ihn und gab keine Ruhe. Es ist eine Schande, dass du lachst, wenn ich neben dir stehe. Du hast mich vor den anderen lächerlich gemacht. Sage mir, warum du gelacht hast, sonst verlasse ich dich auf der Stelle. Und wenn es dein Tod sein sollte, ich will es wissen. Schließlich wusste der Kaufmann keinen anderen Rat mehr, als sich auf das Ende vorzubereiten. So rufe heute Abend die Kinder, die Freunde und Verwandten zusammen. Dann werde ich im Beisein aller sagen, warum ich gelacht habe, und dann will ich sterben. Die Frau war es zufrieden und bereitete den Abend vor. Der Kaufmann aber lief traurig und mit gesenktem Kopf über seinem Hof, um noch einmal alles zu betrachten und von seinem Besitz Abschied zu nehmen. Da kam er auch in die Nähe des Hühnerstalles, wo ein Hahn inmitten der Hühner herumstolzierte, und der Kaufmann hörte, wie der Hofhund zum Hahn sprach: Schämst du dich nicht? Unser Herr ist auf dem Tod unglücklich und alle trauern mit ihm, weil seine Frau nicht nachgeben will. Nun soll er sich auf das Ende vorbereiten. Du aber krähst und stapfst hier froh zwischen deinen Händen umher. Du glückst die einen und pickst mit deinem scharfen Schnabel nach den anderen. Du lässt es dir gut gehen, während wir den Kopf hängen lassen. Schämst du dich nicht? Ich bin doch kein solcher Narr wie mein Herr, krähte der Hahn. Wenn er es wie ich machen würde, hätte das Jammern und Trauern bald ein Ende. Und wie sollte das möglich sein? Fragte der Hund, während der Kaufmann aufhorchte und stehen blieb. Ach, wer kann so dumm fragen? Sieh doch, wie es bei mir im Stall zugeht. Ich trete die Hühner, wenn ich Lust dazu habe. Ich beglücke die eine und hacke nach der anderen, wenn ich es will. Wer ist hier der Herr? So halte ich Zucht und Ordnung unter meinen 50 Hennen. Und unser aller Herr sollte nicht eine einzige Frau um Zaune halten können? Wie wenn er jetzt hinter das Haus ginge und schnitte sich dort eine Handvoll Maulbeerzweigen? Wenn dann seine Frau fragte, warum hast du gelacht, so sollte er bloß mit der Rute antworten, so heftig und so lange, bis sie bereut und niemals wieder neugierig sein wird. Dann hat er seine Ruhe und sein gerettetes Leben dazu. Da wurde der Kaufmann nachdenklich. Er ging zu dem Maulbeerbaum, schnitt eine Handvoll Zweige ab und versteckte sie in seinem Schlafgemach. Dann rief er seine Frau zu sich und sagte: Komm mit mir, dir alleine will ich das Geheimnis verraten und dann sterben. So wie sie aber das Gemach betreten hatte, griff er nach den Maulbeerzweigen und ließ sie so lange auf ihrem Rücken tanzen, bis die Frau bereute, neugierig gewesen zu sein, und versprach, nie wieder zu fragen, wenn er etwas nicht verraten wollte. »So will ich es gut sein lassen«, sagte der Kaufmann und führte seine Frau hinaus zu den Freunden und Verwandten. Da herrschte Jubel statt Trauer, und der Kaufmann und seine Frau lebten noch lange und glücklich. Das Pferd aus Ebenholz. In einem fern persischen Reiche lebte einst ein Fürst, der wegen seiner Weisheit und Güte von allen seinen Untertanen gerühmt und geehrt wurde. Kein Bettler ging ohne einen Almosen von seiner Tür, und an hohen Festtagen beschenkte der Fürst seine Würdenträger und seinen Hofstaat mit reichen Geschenken. Er hatte 3 Töchter, schön wie ein blühender Garten und leuchtend wie der Mond in einer wolkenlosen Nacht. Und einen Sohn hatte er, wohlgestaltet und wissbegierig, höflich und ohne Fehl. Der Fürst liebte die Kunst und die Wissenschaft, und jedes Jahr zur Herbsttag- und Nachtgleiche rief er die kundigsten Männer zu sich und freute sich über ihre neuen Erfindungen und Errungenschaften. An einem solchen Festtag traten bei ihm 3 weise Männer ein, die allerlei Künste verstanden und in seltsame Arbeiten bewandert waren. Sie kamen aus verschiedenen Ländern. Der erste kam aus Indien, der zweite war ein Grieche und der dritte ein Perser. Als erster trat der Inder vor, warf sich vor dem König auf den Boden, wünschte ihm ein glückliches Leben und überreichte ihm als Geschenk einen lebensgroßen Mann aus Gold. Der König bewunderte die feine Arbeit und fragte dann: Welche Eigenschaft hat diese Statue, die sie so wertvoll macht? Welches ist ihre Kraft? Erhabener König, antwortete der Inder, diese Figur wird als Wächter am Tore der Stadt stehen. Und wenn je ein Feind sich der Stadt nähert, wird der goldene Mann so gewaltig die Fanfare blasen, dass er alle in die Flucht jagen wird. Sprach der König: Wenn das zutrifft, so will ich dir jede Gunst gewähren, um die du mich bittest. Nun trat der Grieche vor, küsste den Boden zwischen seinen Händen und überreichte dem Fürsten ein silbernes Becken. Darin stand ein goldener Pfau mit 24 goldenen Küken. Der König staunte und fragte: Welches ist die Kraft und das Geheimnis dieses schönen Pfaus? Herr, sprach der Grieche, die eins seiner Küken picken und dann schreien und mit den Flügeln schlagen, bis die 24 Stunden herum sind. Und wenn der Monat vorüber ist, wird der Pfau seinen Schnabel öffnen und den jungen Mond zeigen. Sprach der König, wenn du die Wahrheit sprichst, will ich dir jeden Wunsch erfüllen, den du aussprichst. Nun trat der Perser vor den Thron, warf sich vor dem König nieder und schenkte ihm ein Pferd aus dem schwärzesten Ebenholz, mit Gold und Edelstein eingelegt und mit dem Sattel und Steigebügel geschmückt, wie es ein König gebührt. Der König freute sich über die schöne Gestalt und die feinen Glieder des Tieres und fragte, welche Kraft und welchen Nutzen das Pferd besäße. Wie ist seine Bewegung? Fügte er hinzu. Der Grieche antwortete, dieses Pferd wird jeden, der es besteigt, durch die Lüfte tragen und eines Jahres Reise an einem Tag zurücklegen. Sprach der König, wenn sich die Kraft deines Werkes bewahrheitet, will ich dir alles geben, was du wünschst. Dann bewirtete der König die drei Weisen und sie zeigten ihm die Kraft und die geheime Bewegung ihrer Kunstwerke. Der Wächter blies die Fanfare, der Pfau pickte seine Küken und der persische Weise flog mit seinem Pferd durch die Luft und ließ es sanft wieder zur Erde gleiten. Der König freute sich über die Maßen und sprach, nun ist es an der Zeit, dass ich mein Versprechen halte. Nehmt mir eure Wünsche. Die Weisen antworteten, wenn der erhabene König zufrieden ist, so bitten wir eine jeder um die Hand einer seiner Töchter, deren Ruhm zu uns gedrungen ist. Gebt sie uns zur Gemahlin. So werden wir Eidam des Königs sein. Das will ich euch gerne gewähren, erwiderte der König und sandte nach dem Kasi, damit er die Zeremonie der Hochzeit vollziehen sollte. Die drei Schwestern aber hatten hinter einem Vorhang gestanden und alles miterlebt und heimlich gesehen. Als sie den Spruch ihres Vaters hörten, betrachteten sie ihre künftigen Ehegatten. Da erschrak die jüngste Tochter sehr, als sie den persischen Weisen ansah, denn er war so kümmerlicher Gestalt, alt und hässlich. Er hatte Schlitzohren und ein Gesicht gleich der Schürze eines Schuhflickers. Kurzum, er sah aus wie ein böser Dämon. Die Prinzessin hingegen war das schönste Mädchen weit und breit, biegsam wie ein junges Rohr und schlanker als eine Gazelle. Sie war weit lieblicher noch als ihre Schwester. Bei Anblick ihres Freiers zog sie sich in ihrer Kammer zurück, raufte sich die schönen Haare, schlug sich auf die Brust und weinte laut. Das hörte ihr Bruder, der edle Prinz. Er begab sich in ihr Gemach und fragte sie nach ihrem Kummer. »Ach«, klagte sie, »unser Vater hat mich um ein hölzernes Pferdes willen einem garstigen alten Zauberer zum Weibe versprochen. Ich aber will ihn nicht heiraten. Lieber sterbe ich auf der Stelle.« Der Prinz ging sogleich zu seinem Vater und fragte ihn, »wer ist der Hexenmeister, dem du meine Schwester versprochen hast, und welches Geschenk hat er dir dafür gebracht?« Der Perser stand daneben, als der Prinz so redete, und ärgerte sich gewaltig. Er war sich seiner Sache so sicher gewesen. »Mein Sohn«, sprach der König, »wenn du dieses Pferd aus Ebenholz siehst, wird auch dir der Verstand stillstehen, du wirst staunen.« Und er gab einem Diener den Befehl, das Ross fortzuführen. Dem Prinzen gefiel das edle Gebilde, und mit einem Sprung saß er auf. Aber es half ihm nicht, dass er dem Pferd die Sporen gab. Es rührte sich nicht von der Stelle. Da trat der Weise heran, der dem Prinzen grollte, weil er ihn beschimpft hatte. Er zeigte dem jungen Reiter an der rechten Seite des Pferdehalses einen Wirbel und sagte, »Den drehe, dann wird das Pferd aufsteigen.« Der Prinz drehte den Wirbel, und leicht wie ein Vogel verließ das Pferd die Erde und stieg immer weiter in die Höhe. Es dauerte nicht lange, da war es aller Augen verschwunden. Erschrocken herrschte der König den Weisen an, »Bring mir mein Kind auf der Stelle zurück!« Aber der Perser antwortete, »O König, der Prinz vergaß in seinem Stolze, mich zu fragen, wie er wieder herabkäme, und so weiß er von dem zweiten Wirbel nichts. Ihr werdet ihn niemals wiedersehen.« Zornentbrannt ließ der König den Zauberer in den tiefsten Kerker werfen, aber das brachte ihm seinen Sohn nicht wieder zurück. Der Prinz indessen stieg weiter und weiter und gab alle Hoffnungen auf, die Erde je lebendig wiederzusehen. Dann gewann seine Vernunft die Oberhand. Und er dachte, wo ein Aufstiegswirbel ist, so muss auch ein Abwärtswirbel zu finden sein. Er untersuchte den Hals des Pferdes und fand wirklich auf der linken Seite einen gleichen, wie ein Hahnenknopf geformten Wirbel. Als er daran drehte, ließ das Pferd sich langsam zur Erde herabgleiten. Da freute sich der Reiter, wendete den Kopf des Tieres nach verschiedenen Richtungen und ließ es steigen und sinken, wie es ihm gefiel. Nun erst erkannte er die große Kunst des hölzernen Geschenks. Inzwischen war es schon dunkel geworden und der junge Reiter schaute sich nach einem Ort um, wo er die Nacht verbringen könnte. Er schwebte eben über eine Stadt und entdeckte inmitten der Häuser einen großen Palast. Da drehte er den Abwärtswirbel und sanft glitt das Pferd herab und landete auf einer geräumigen Dachterrasse des königlichen Palastes. Hunger und Durst quälten den Prinzen, und nachdem er eine Weile gewartet hatte und alles ruhig blieb, ließ er das Pferd stehen und stieg die Terrassenstufen hinab, um etwas zu essen zu suchen. Vorsichtig näherte er sich einem Vorhang, der einen Raum abschloss, und spähte hinein. Er sah einen Wächter, der schnarchend in einer Ecke lag. Sein blanker Säbel lag neben ihm. Mit einem schnellen Griff hatte der Prinz die Waffe an sich genommen. Dann schlich er zum nächsten Vorhang und schob ihn zur Seite. Beim Licht vieler brennender Kerzen sah er vier Dienerinnen schlafend auf dem Boden liegen. Auf einem Ruhebett aber lag eine wunderschöne Prinzessin, eingehüllt in ihr Haar wie in einem Mantel. Das Herz schlug ihm höher, als er ihre Lieblichkeit und ihre Anmut erblickte. Er konnte nicht widerstehen, schlich sich leise an das Lager heran und küsste die Schlafende auf die linke Wange. Da schlug sie die Augen auf, fuhr erschrocken zusammen und konnte nicht begreifen, wie der fremde Prinz in ihre Kammer geraten war. »Bist du der fremde König, der gestern bei meinem Vater meine Hand angehalten hat, der aber fortgeschickt wurde, weil er garstig und hässlich war? Du bist fürwahr nicht hässlich, sondern schön wie der Mond, der über den Hügel aufsteigt«, sprach sie. Der Prinz antwortete nicht auf diese Frage, sondern setzte sich zu ihr auf das Lager. Mit großer Freude betrachteten die beiden einander und begannen zu plaudern und sich vieles zu erzählen. Davon erwachten die Dienerinnen und fragten: »Herrin, wer ist dieser bei dir?« »Ich weiß es nicht«, antwortete die Prinzessin. »Ist er nicht der Fremde, der um mich angehalten hat?« »Der ist er wahrlich nicht, denn der war garstig und hässlich. Dieser Prinz aber leuchtet wie der Mond und ist schön«, sagten die Mädchen. In dem erschien der Wächter, der im Vorzimmer geschlafen hatte, und als er den Mann am Lager der Prinzessin entdeckte, fragte er voll Entsetzen: »Seid ihr ein Mensch oder ein böser Dämon, dass ihr hier eingedrungen seid, ohne dass ich es merkte?« »Für diese Frage sollte ich dir den Kopf abschlagen«, schrie der Prinz zornig. »Ich bin des Königs Schwiegersohn. Er hat mich mit seiner Tochter vermählt und mich zu ihr geschickt.« Ohne etwas zu entgegnen, lief der Wächter zum König und berichtete von dieser Erscheinung eines Mannes im Frauengemach. »Das müsste doch wohl ein böser Dämon sein.« Der König eilte aufgebracht zu seiner Tochter, um den Eindringling zu töten. Aber die Dienerinnen hielten ihn zurück und zeigten ihm durch eine Spalte des Vorhangs, wie der schöne Jüngling sittsam dasaß und mit seiner Tochter redete. Da mäßigte sich der König und betrat den Raum. »Warum hast du nicht nach der Sitte der Könige gehandelt?«, fragte er den Prinzen, »und unter Zeugen um die Hand meiner Tochter angehalten. Du hast uns alle entehrt. Ich werde der Ehre Genüge tun und mich für diese Tat einem Kampf stellen«, sagte der Jüngling. »Lass nur morgen dein ganzes Heer gegen mich aufstellen. Dann werde ich kommen und alle besiegen oder alleine untergehen, und die Schmach wird getilgt sein.« Dem stimmte der König zu, und er gab Befehl, das Heer in Bereitschaft zu stellen. Am anderen Morgen versammelte sich der berittene Heer des Königs auf offenen Felder vor dem Stadttor. Auch dem Jüngling wurde ein königliches Ross angeboten, aber er sprach: »Edler König, ich werde erst zu Rosse steigen, wenn ich das Heer gemustert habe.« Und als er das getan hatte, sagte er weiter: »Nun denn, kein anderes Pferd soll mich tragen als dasjenige, worauf ich hierher geritten bin.« »Ein Pferd? Wo hast du denn ein Pferd eingestellt?«, lauteten die erstaunten Fragen. »Mein Pferd steht auf der Dachterrasse des Palastes«, sagte der Prinz gelassen. »Du sprichst im Wahn«, rief der König aus. »Wie soll ein Pferd dorthin die Stufen hinaufgeraten? Doch wir werden sogleich sehen, ob du lügst oder die Wahrheit gesprochen hast.« Er sandte einen Boten in den Palast, der sollte auf der Dachterrasse nachschauen. Und wirklich fand der Bote hoch oben zwischen den Zinnen ein edles Ross abgestellt. Erst als er es näher betrachtete, merkte er, dass es aus schwärzestem Ebenholz gefertigt und mit Gold und Juwelen eingelegt war. Da hoben Diener das Pferd auf und trugen es die Stiegen hinunter, bis auf das Feld, wo der König mit seinem Heer wartete. Der König staunte und fragte: »O Jüngling, ist das dein Ross?« Und als der Prinz das bejahte, befahl der König: »Dann steige auf und kämpfe mit meinem Heer, bis du besiegt wirst.« Er konnte sich nicht denken, wie der Prinz das Pferd bewegen sollte, aber der Jüngling saß auf, drehte den Aufstiegswirbel und das Ross begann sich zu wiegen und zu bewegen, bis sich sein Bauch mit Luft gefüllt hatte. Dann hob es ab und entschwand mit seinem Reiter in den Wolken. Vergeblich schrie der König, man solle den Flüchtling ergreifen. Es war nicht möglich, ihn einzufangen. Betrübt, dass er den Fremden nicht hatte besiegen können, kehrte der König in seinen Palast zurück. Als aber die Prinzessin hörte, dass der Prinz mit seinem Pferd in den Wolken verschwunden war, machte sie ihrem Vater schwere Vorwürfe. Ja, sie ereiferte sich so sehr, dass sie sich auf ihr Lager warf und Essen und Trinken verweigerte. Der Prinz aber ritt durch die Lüfte und freute sich, dass er dem großen Heere entkommen war. Nach einer Weile allerdings verspürte er Sehnsucht nach der lieblichen Prinzessin und seine Liebe zu ihr wuchs von Stunde zu Stunde, so sehr, dass er ihn nicht mehr standhalten konnte. Er wendete den Kopf seines Pferdes zurück nach der Stadt, die er so listenreich verlassen hatte, und landete im Schutz der Nacht wieder auf der verlassenen Dachterrasse. Schon auf den Stufen hörte er das Schluchzen der verzweifelten Prinzessin. Der Wächter hingegen lag wieder fest schlafend in seinem Vorraum. Ohne ein Geräusch schlich der Prinz an ihm vorbei, huschte in die Kammer der Prinzessin und legte ihr schnell seine Hand auf den Mund, ehe sie vor Überraschung rufen konnte. Dann flüsterte er ihr ins Ohr: »Willst du mit mir in mein Königreich kommen? Willst du Vater und Mutter verlassen und meine Gemahlin werden? Dann will ich dich auf mein Ross nehmen, und bis zum Tagesanbruch werden wir die Stadt weit hinter uns gelassen haben.« Die Prinzessin nickte nur, legte ihre Hand in die seine, und zusammen verließen sie die Kammer, stiegen hinauf auf die Dachterrasse und flogen mit dem Zauberpferd davon. Schon erblickten sie von Weitem die Tore der Hauptstadt, wo der Vater des Prinzen herrschte. Da ließ der junge Reiter das Pferd sanft in einem der schönen Gärten landen, die vor dem Tore lagen und wo der König und seine Getreuen sich zu ergehen pflegten. Der Prinz führte das Mädchen in ein Sommerhaus und stellte das Ebenholzpferd draußen vor der Türe hin. Dann sprach er: »Hier warte auf mich, bis ich deine Ankunft im Schloss mitgeteilt habe und mit der gebührenden Ehre und einem hohen Geleit dich abholen komme.« Die Prinzessin stimmte gerne zu und der Prinz begab sich in den Palast seines Vaters. Er fand ihn in tiefer Trauer, da er den Sohn schon lange tot glaubte. Wie freute sich der Fürst, als er seinen jüngsten gesund vor sich sah. Er lud ihn zu einem festlichen Mahl und ließ vor Freude den Perser, der das Pferd einstmal geliefert hatte, aus dem Gefängnis entlassen. Der Prinz gestand seinem Vater, dass er die Prinzessin eines mächtigen Reiches als seine Braut mitgebracht habe und sie in Ehren und mit Prunk und Pracht in die Stadt zu führen gedenke. Der Fürst stimmte gerne zu und ließ Wachen aufstellen und Sänften und königlichen Geleit für die künftige Schwiegertochter bereithalten. Da machten sie sich auf den Weg zu den Gärten vor den Toren der Stadt, aber sie fanden die Prinzessin nicht in dem Gartenhaus, wo der Prinz sie verlassen hatte. Und auch das kostbare Pferd aus Ebenholz war verschwunden. Was war geschehen? Der Perser, den der Fürst aus dem Gefängnis entlassen hatte, war voller Zorn aus der Stadt geeilt. Nie mehr wollte er diesen Boden betreten. Als er durch die Gärten hastete, fiel ihm das hölzerne Pferd auf, das neben einer Gartenlaube angebunden stand. Leise schlich er sich heran und gewahrte die schöne Prinzessin, dort saß und auf ihren Empfang am Hofe wartete. Der Weise begriff sofort, wen er vor sich hatte, denn die Diener im Palast hatten vor der bevorstehenden Hochzeit gesprochen. Nun fasste er einen bösen Plan, trat in das Haus, küsste den Boden zwischen seinen Händen und redete das Mädchen mit freundlicher Stimme an. »Herrin, ich bin ein Bote des Prinzen.« Die Prinzessin erschrak, als sie sah, wie überaus hässlich er war, aber der Perser überredete sie mit geheuchelter Untertänigkeit. »Der Prinz befahl mir, o Herren, euch in die nähere Umgebung des Schlosses zu bringen, damit euer Fuß nicht so weite Wege gehen muss. Und wie soll ich da hinkommen?« fragte sie. »Wir werden das Pferd reiten, das euch hierher gebracht hat.« Nun glaubte ihm die Prinzessin jedes Wort. Sie ließ sich hinausführen. Der Perser nahm sie hinter sich auf das Ebenholzpferd, und nachdem er den Wirbel gedreht hatte, stiegen sie hoch in den Himmel hinauf. Bald war die Stadt außer Sicht. »Wo bringst du mich hin?« rief das Mädchen angstvoll aus. Der Perser lachte nur höhnisch. »Nie wieder wirst du dieses Land und deinen Prinzen sehen. Mich hat man schändlich behandelt, denn ich hatte dieses edle Ross gebaut und mir hat man dennoch die schöne Schwester des Prinzen verweigert. Nun aber habe ich dich und du sollst mir zur Strafe Weib und Dienerin sein.« Lange flogen sie weiter, bis der Perser das Ross im Lande des Griechen niedersinken ließ. Erschöpft sank das Mädchen ins Gras, bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und brach in Tränen aus. Nun trug es sich zu, dass der König der Griechen an eben diesem Tag zur Jagd ausgeritten war. Er hörte das Weinen und Klagen und fand einen fremden Mann mit einem hölzernen Pferd und dem weinenden Mädchen. Auf seine mitleidige Frage berichtete sie, wie der Böse mit ihr umgegangen wäre, dass er sie geraubt und hierher geführt hätte. Alle Beteuerungen des Alten, sie wäre sein Onkels Tochter und sein Weib, halfen ihm nicht. Der König glaubte der schönen Prinzessin, ließ den Perser in den Kerker abführen und nahm das Mädchen und das Ebenholzpferd mit in sein Schloss. Das Pferd wurde in der Schatzkammer verwahrt, die schöne Prinzessin aber stellte er unter die Obhut seiner getreuesten Dienerin. Er war von der Schönheit der Prinzessin gefangen und hoffte, sie heiraten zu können. Der unglückliche Prinz, der seine Braut in der Gartenlaube nicht gefunden hatte, fand zu Hause keine Ruhe mehr. Er kleidete sich als Kaufmann und zog hinaus in die Welt, um die Verschwundene zu suchen. Von Land zu Land, von Stadt zu Stadt zog er, ohne eine Spur von der schönen Königstochter und dem Ebenholzpferd entdecken zu können. Endlich geriet er auch in der Stadt der Griechen, wo ihm in der Herberge eine wundersame Geschichte erzählt wurde. Der König des Landes habe, als er auf der Jagd geritten war, auf grüner Wiese ein unbekanntes Mädchen neben einem hölzernen Pferd gefunden. Ein hässlicher Alter habe sie als sein Weib ausgeben wollen, aber das Mädchen habe geweint und ihn einen Lügner genannt. Da habe der König den Mann einsperren lassen, das Mädchen aber zu sich genommen. Der König liebt das Mädchen, sagte einer der Reisenden. Ein böser Dämon hält sie umfangen, und der König kann sich ihr nicht nähern. Wer sie heilt, sollte vom König fürstlich belohnt werden, aber das ist noch niemandem gelungen. Was aus dem Pferd geworden ist, weiß ich nicht. Da ersann der Prinz eine List. Er verkleidete sich als fremdländischer Arzt und meldete sich bei Hofe. Als die Wachen ihn aufhalten wollten, verlangte er, bei dem König vorgelassen zu werden, weil er alle Krankheiten heilen könne. Der König hieß ihn willkommen und erzählte dem fremden Arzt auf dessen behutsame Fragen alles, was auch der Reisende in der Herberge gesagt hatte. Die schöne Prinzessin wirft sich immer wieder auf den Boden und zerreißt ihre Kleider. Sie muss von einer bösen Krankheit, einem Dämon, befallen sein, klagte der König. Da bot der Arzt an, sie in kurzer Zeit zu heilen, da er Kunde von vielen Heilmitteln habe. Der König schöpfte neue Hoffnung und fragte, was er dazu begehre. »Ich begehre nichts, als dass ich einen kurzen Augenblick mit der Prinzessin alleine sprechen darf«, antwortete der vermeintliche Arzt. Das sagte ihm der König zu und geleitete ihn selbst zu den Räumen der Kranken. Als der Prinz eintrat, lag sie auf dem Boden, schrie und weinte und wollte niemanden in ihrer Nähe dulden. Auf einen Wink des Arztes verließ der König sorgenvoll das Gemach. Da kniete sich der Arzt rasch neben die Prinzessin auf den Boden und flüsterte ihr ins Ohr, »Geliebte, höre mich, aber zeige nicht, dass du mich erkannt hast. Ich bin gekommen, dich aus aller Qual zu erlösen.« Als die Prinzessin die vertraute Stimme hörte, stutzte sie, schrie dann auf und blieb halb von Sinn am Boden liegen. Eindringlich flüsterte der Prinz weiter, »Ich will dem König sagen, dass ich dich geheilt habe. Ich verstehe, warum du dich krank gestellt hast. Jetzt aber hat das Elend ein Ende. Lasse dich nachher ohne Widerstand von deinen Frauen mit neuen reichen Kleidern schmücken und zum König führen. Sei freundlich zu ihm. Morgen will ich von ihm erbitten, dich vollends zu heilen. Wie, das frage ich mich jetzt nicht.« Mit einem tiefsten Seufzer senkte die Prinzessin den Kopf zum Zeichen, dass sie ihn verstanden hatte, und blieb dann unbeweglich liegen. Der verkleidete Arzt ging hinaus zum König und meldete ihm, »Ich habe die Ursache der Krankheit gefunden. Sie ist schwer zu heilen, aber ich will alles wagen. Im Augenblick ist die hohe Frau ruhig und gefasst. Aber noch ist sie nicht außer Gefahr. Die Dienerinnen mögen ihr ein duftendes Bad bereiten und ihr alles zu Gefallen tun. Morgen werde ich kommen und in einem öffentlichen Ritual vor allen Augen den bösen Dämon gänzlich austreiben.« Rasch betrat der König das Frauengemach und sah, dass der Arzt wahr gesprochen hatte. Mit einem leisen Lächeln trat die Prinzessin auf ihn zu und ließ sich dann hinausführen. Sie sprach aber kein Wort. Der König war außer sich vor Freude und belud den fremden Heilkundigen mit reichen Geschenken. Dann wurde alles für den kommenden Tag vorbereitet. Als der Prinz am anderen Morgen wieder seine Arztkleidung angelegt hatte, gab er sich zuerst zu dem Visier des Königs und fragte ihn, wo denn das hölzerne Pferd, das bei der Prinzessin gefunden worden war, geblieben sei. Der Visier führte ihn vor die Schatzkammer, ließ das Pferd heraustragen und zeigte es dem Arzt. Sorgfältig prüfte der Prinz alle Teile und tat so, als müsste er das Pferd ebenfalls heilen. Er stellte aber zu seiner Freude bald fest, dass der Flugmechanismus unversehrt und das Pferd noch brauchbar war. Dann ließ er sich zu dem König führen und sprach, »Nun, o Herrscher der Völker, rufe deinen Hofstaat zusammen. Hier im Garten will ich mit Räucherwerk und Gewürzkräutern und mit der Hilfe des Pferdes den Dämon der Prinzessin austreiben.« Alles wurde vorbereitet, wie er es angegeben hatte. Dann wurde die Prinzessin aus dem Frauengemächern herbeigeführt. Sie hatte ihr schönstes Gewand und schimmernden Juwelen angelegt, und der Prinz glaubte, sein Herz müsste zerspringen vor Freude, als er sie erblickte. Sie aber hielt die Augen niedergeschlagen und wartete auf seine Weisungen. Nun zündete der fremde Arzt das Räucherwerk an, legte auch feuchtes Holz auf, sodass ein dichter weißer Rauch sich ausbreitete. Dann nahm er die Prinzessin an der Hand und führte sie zu dem Pferd. Er setzte sich drauf und nahm sie hinter sich auf den Sattel. Dann drehte er den verborgenen Hebel am Hals des Pferdes und vor alle Augen stieg das Pferd mit den beiden in die Luft, stieg immer höher und höher, bis es zwischen den Wolken verschwunden war. Der genarrte König konnte sich nur noch enttäuscht und unglücklich in seine innersten Gemächer zurückziehen. Die beiden Liebenden aber flogen geradewegs zurück in das väterliche Reich des Prinzen, wo sie glücklich innerhalb der Mauern des Palastes landeten. Der alte König freute sich aus dermaßen über die Rückkehr seines Sohnes und ließ alsbald eine fürstliche Hochzeit vorbereiten. Nach 40 Tagen wurde der Prinz und die Prinzessin vermählt und sie lebten glücklich und vergnügt zusammen. Der alte König aber zerstörte das kostbare hölzerne Pferd und seinen Mechanismus, damit sein Sohn nie mehr davonfliegen könne. Nach Jahr und Tag schickte der Prinz seinem Schwiegervater im fernen Lande ein Boot mit vielen kostbaren Geschenken und schrieb ihm, wie er seine Tochter glücklich geheiratet hatte. Der Bote kehrte mit ebenso reichen Gaben zurück und nach vielen Jahren wechselten Brief und Geschenk hin und her. Als der alte König starb, wurde der Prinz sein Nachfolger. Und dass er sein Land in Weisheit und Fürsorge regiert hat, das könnt ihr mir glauben. Scheherazades Geschichte endete. Als Scheherazade diese Geschichte beendet hatte, schloss der König sie beglückt in seine Arme. Dann verließ er die Räume, in denen er Nacht für Nacht verbracht hatte, und begab sich in den Divan. Wie immer ging er den Regierungsgeschäften nach und beriet sich mit seinem Visier über Recht und Ordnung in seinem Reich. Der Visier hatte die Furcht, einmal seine Tochter zum Richtplatz führen zu müssen, nie ganz verloren, aber er wartete, was die Zeit bringen würde. Der König wartete auch, aber nicht ängstlich, sondern voller Staunen und Neugierde. Schon länger als 3 Jahre hatte Scheherazade erzählt. Da erhob sie sich eines Abends und sprach, »O König, ich habe dir nunmehr 1001 Nacht Geschichten erzählt. Darf ich mir die Freiheit nehmen und mir von deiner Majestät einen Wunsch erbitten?« Sprach der König, »Wünsche und es wird dir gewährt sein.« Da rief sie ihren Dienerin zu, »Bringt mir meine Kinder.« Die Ammen brachten 3 Knaben herbei, die Scheherazade in den 3 Jahren dem König geboren hatte. Der Älteste lief umher, der Zweite kroch am Boden und der Jüngste lag noch an der Brust. Scheherazade hielt die 3 dem König entgegen. »Herr, hier sind deine Söhne. Schenke mit ihnen zur Liebe das Leben. Die Kleinen sollen nicht mutterlos werden.« Da weinte der König und zog die Kinder an seine Brust. »Du sollst nicht getötet werden. Das hatte ich schon längst beschlossen, liebste Gemahlin. Allah beschütze dich und unsere Kinder.« Scheherazade wollte sich dem König zu Füßen werfen, aber er hob sie auf. »Du sollst als Gattin an meiner Seite herrschen.« Am nächsten Morgen verblieb er dem Visier ein Ehrengewand als Dank dafür, dass er ihm seine kluge und tugendhafte Tochter zur Gattin gegeben hatte. Ein Freudenfest wurde angeordnet und das ganze Land nahm daran teil. Der König herrschte mit seiner geliebten Gemahlin noch lange Jahre in Glück und Freuden. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.